The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Eco-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Unentbehrliche Abkürzungen für jeden Elektrotechniker. Hallo, liebe Freunde der Elektrotechnik. Giancarlo Teacher wieder am Start mit einer neuen Podcast-Folge. Mit dem Podcast, um euch die Welt der Elektrotechnik besser zum Verstehen zu geben. Ja, angefangen von der Definition Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung bis hin zu elektronischen Betriebsmitteln, deren Aufbau und Funktionsweise bei uns in der Welt der Elektrotechnik, in dem Haushalt, aber auch in der Industrie und natürlich auch im Handwerk. Ja, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie das Ganze hier rund um die Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag ab 11 überall, wo es Podcasts gibt und jeden Sonntag ab 11 auf meinem YouTube-Channel. Abonniert auch meinen TikTok und mein Instagram, damit ihr keine neuen Infos verpasst, bloß hier und da mal ein Reel oder ein TikTok-Video rund um elektronische Betriebsmittel, aber auch hier und da mal so ein paar Tipps, Handwerktipps, ne? In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit euch auf Abkürzung eingehen, ja, wie es die Podcast-Folge ja schon sagt, das ABC der Elektroniker, die jeder Elektroniker, also sei es jetzt Betriebstechnik, Energiegebäudetechnik, Geräte und Systeme, IT-Systemelektroniker, dann Elektroniker für Automatisierungstechnik oder aber Elektroniker für Gebäudesystemintegration, die einfach wirklich jeder Elektroniker kennen und können sollte, ja. Und gekommen bin ich darauf durch die letzte Gesellenprüfung, beziehungsweise Abschlussprüfung Teil 2 für die Industrieberufe, IHK. Ihr wisst ja, der Onkel ist im Prüfungsausschuss und versorgt euch mit den neuesten Infos, eben auch rund um die Prüfung, damit ihr stets auf dem neuesten Stand seid. Aber nicht nur Elektroniker profitieren von der heutigen Folge, denn die heutige oder heute von mir präsentierten Abkürzungen kennen oder können sollten natürlich einige oder viele von euch. Ihr kennt sie auch. Ja? Ich bringe hier nichts, was ihr nicht gehört habt schon mal. Auch die Normalos, nämlich unter euch, haben mit Sicherheit auch schon USB, WLAN, LAN, IC vielleicht, auch PWM, AC, DC, VDR, LDR, NTC, PDC und sonst welche Ausdrücke und Kürzel verwendet, ja? Ohne aber ja, zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Und ich bin einer, ich frage mich immer, also ich gehe auch meiner Familie und auch Freunden, Freundinnen auf den Sack, tatsächlich, wenn ich dann sage, so, wisst ihr eigentlich, warum der Deutsche an Weihnachten Kartoffelsalat und Würstchen? Ja, warum? Das hinterfragt keiner. Und ich bin so einer, so, warum macht man das eigentlich? Ah ja, gut, es war tatsächlich darauf hinauszuführen, der Deutsche hat bis zum 24. gearbeitet und erst am 25. gab es dann erst Weihnachten. Und die Kartoffel liefert Energie, die Kartoffel, die damals aus Südamerika hier rübergebracht wurde und hier angesiedelt wurde, hier super gewachsen ist, hat reichlich Energie geliefert zu geringen Kosten.
Und so eine Wurst, die war natürlich nochmal so ein Festtagsschmaus, sage ich jetzt mal. Und so ist das dann gekommen. Kartoffelwürstchen, Kartoffelsalat, der Deutsche. Beim Grillen darf eigentlich nicht fehlen mit Mayo und Essiggurke. Dementsprechend so kam diese Tradition. Jetzt habt ihr wieder was, so okay, hey, wusstet ihr eigentlich. Also nächste Weihnachten könnt ihr richtig auftischen. Vielleicht hört ihr auch diese Podcast-Folge zu Weihnachten. Wer weiß, dann habt ihr gleich nochmal was zu erzählen. Aber ich will ja hier kein unnützes Wissen präsentieren, ja, welches zwar unterhaltsam, aber eben, ja, ich sag mal, es verändert euer Leben jetzt nicht zum Besseren. Und trotzdem finde ich schon, sollte man das ein oder andere hinterfragen, aber sowas wie, dass ein 500-Euro-Schein in der Anfertigung nur 12 Cent kostet, kann man wissen, muss man nicht. Wenn ihr einen Banker fragt, der weiß das vielleicht, die haben zwar meistens auch nicht so die große Ahnung von Finanzen, aber wobei ich an dem Beispiel 500 Euro, der Schein kostet mich 12 Cent, an dem Beispiel sieht man, was diese Papierfetzen, welche ja unsere Taschen füllen, für eine Illusion für die meisten von uns von Reichtum suggerieren. Diversifiziert euer Vermögenswerte, Leute, ja, bitte. Also, der Onkel sagt euch das. Aber gut, steigen wir jetzt mal ein in die Podcast-Folge. Also, ich gehe jetzt nicht auf die Basics ein. Nur mal so vorweg. Also, ich gehe jetzt nicht auf AC, Alternating Current, DC, Directly Current, also Gleich- und Wechselspannung, LED, ne, Light Emitting Diode, PWM, Pulsweitenmodulation oder IC, Integrated Circuit. Darauf gehe ich jetzt nicht in dieser Podcast-Folge speziell ein. Es gibt sau viele Abkürzungen und ich möchte das auch jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber es sind so Abkürzungen, ich meine, zu den ganzen Sachen habe ich auch schon Podcast-Folgen gemacht, ja, sei es jetzt die LED, sei es jetzt AC-DC, sei es PWM und so weiter, ja, auch ICs habe ich auch schon erwähnt in einigen Podcast-Folgen, deswegen könnt ihr da gerne reinhören, aber ich möchte auf die Inhalte der letzten Winterprüfung 23/24 eingehen. Da kam zum Beispiel dann die Frage, das blende ich mal für die YouTube-Zuhörer, blende ich das mal ein. Und zwar haben wir es hier. Auf einem Temperatursensor steht die Abkürzung IP20. Welche Bedeutung hat diese Abkürzung? Erläutern Sie auch die einzelnen Buchstaben und Ziffern. Ja, also nicht nur, was IP20 bedeutet, das ist nämlich die Schutzart von diesem Temperatursensor. Und IP bedeutet International Protection oder Ingress Protection. Macht auch mehr Sinn, steht auch bei Wikipedia so. Und ich wurde auch in TikTok-Videos oder unter den Kommentaren wurde ich darauf hingewiesen, dass dem so ist, ja, dass das so auch heißt, weil ich sagte dann, okay, ich kenne es nur unter IP, International Protection. Aber gut, das ist ja das Schöne an meiner Community, dass hier sich geholfen wird oder ich auch hier auf das ein oder andere Mal hingewiesen werde. Dann haben wir die erste Zahl von diesem IP, ja, das ist, also jedes Gerät hat irgendwo eine IP-Schutzart, was ihr benutzt, ja, sei es ein Taschenrechner, sei es ein Netzteil, sei es ein Mikrofon, sei es, ja, egal was, ein Smartphone, die haben alle irgendwie IP-Schutzarten, ja, also Ingress Protection oder International Protection. Die erste Zahl dabei steht für den Schutz gegen Fremdkörper, also Staubschutz. Und da ist die 2 dann Schutz gegen feste Fremdkörper, die größer gleich 12 mm sind. Also da kann schon mal was reinkommen. So was kleiner 12 mm ist, da ist dieses IP20 dann nicht mehr wirklich sinnvoll bei diesem Temperatursensor. Ich möchte aber jetzt gar nicht zu sehr auf diese 2 eingehen und so weiter oder was welche Zahl bedeutet. Das findet man im Tabellenbuch. Nur so viel kann man sich merken, umso höher die Zahl ist, umso besser ist der Schutz. Natürlich muss man auch wieder darauf hinweisen, wenn ich etwas staubdicht mache, was passiert dann, wenn ich das zum Beispiel bei einem Motor habe? Der kann seine Wärme nicht nach außen abgeben. Ja, auch wieder klar, also man muss wieder schauen, wo brauche ich jetzt welches Betriebsmittel. Ja, wenn ich einen Motor mit einer hohen IP-Schutzart habe, zum Beispiel jetzt die 2. Zahl ist ja diese 0 bei diesem Temperatursensor, es wäre also kein Schutz gegen Wasser. Die 1. Zahl Staubschutz, die 2. Zahl Wasserschutz und den könnte ich jetzt nicht als Brunnenmotor einsetzen, den könnte ich jetzt nicht ins Wasser eintunken, der wäre sofort kaputt. Andererseits, wenn ich jetzt so einen Motor staubdicht mache, das heißt, ich mache vielleicht eine IP66 draus oder eine IP65, dann habe ich auf jeden Fall das Ding staubdicht, da muss er aber durch das Wasser fremdgekühlt werden. Nur mal so am Rande, dass ihr das mal gehört habt. Deswegen aber IP, International Protection, 1. Zahl, Staubschutz, zweite Zahl, Wasserschutz. Dann kommen wir aber zu diesen Temperatursensoren. Da habe ich ja zum Eingang der Podcast-Folge habe ich ja was gesagt, ne? Dazu zählen ja die Halbleiter, zu denen ich ja eine Podcast-Folge, die Nummer 34, gemacht habe. Könnt ihr gerne mal reinhören. Welche unter anderem ja diese Abkürzung NTC und PDC haben. So, gehen wir mal rauf rein. Ja, NTC, also Nordpol Theodor Konrad oder Clown, wenn ihr so wollt, NTC, steht für Negative Temperature Coefficient oder auf Deutsch negativer Temperaturkoeffizient. Es handelt sich also um einen Temperatursensor, der seinen Widerstand mit steigender Temperatur verringert. Also NTCs werden in verschiedenen elektronischen Geräten und Anwendungen verbaut, um Temperaturänderungen jetzt zu überwachen. Ja. Und zu messen. Also sie finden sich beispielsweise wieder in Haushaltsgeräten wie im Kühlschrank, Heizung, Klimaanlage oder aber auch in euren Autos zur Temperaturüberwachung von eben den Motoren oder eben der Batterien. Also die Verwendung erstreckt sich jetzt auf viele Bereiche, in denen die genaue Messung oder Überwachung von Temperaturen wichtig ist. Das heißt also, wenn hier der Widerstand höher wird oder geringer wird, das ist dann wieder eine Auswerteelektronik dahinter, die merkt, okay, hier stimmt was mit der Temperatur nicht, da ist irgendwie eine Range überschritten und dann muss ich entweder abschalten oder vielleicht eine Kühlung zuschalten oder eine Heizung zuschalten, je nachdem, wie das Ganze eingestellt ist. Aber wir haben da etwas, was meine Temperatur erfasst. Ja, bei uns in der Regelungstechnik ist man darauf eingegangen am Anfang, okay, was ist überhaupt Regelungstechnik? Da wird das Ganze ja dauerhaft überwacht, im Gegensatz zu einer Steuerung bei so einem offenen Wirkungsablauf. Und wenn jetzt zum Beispiel ihr in der Dusche seid und ihr merkt, ah, Wasser ist kalt, was macht ihr? Ne, Haut ist dann der Sensor, was macht ihr? Macht dann warm. Ja, wenn ihr jetzt nicht gerade unbedingt Bock habt, kalt zu duschen. Und so ist es im Prinzip mit dem Temperatursensor auch, ja. Der ist der Sensor und dann habt ihr den Aktor, das wäre dann in dem Fall meine Hand, die dann sagt, okay, ich mache jetzt warm. Und der Aktor ist dann eben dann wieder was anderes, ne, dann wieder sagt, okay, Heizung aufdrehen oder Kühlschrank kalt machen, je nachdem. So, und dann haben wir jetzt den PDC. PDC steht dann für Positive Temperature Coefficient, also das Gegenteil vom NTC. Ja, positiver Temperaturkoeffizient. Im Gegensatz zum NTC erhöht sich bei einem PDC nämlich der elektrische Widerstand mit steigender Temperatur. Ja, also PDCs werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen jetzt so verwendet, insbesondere als thermische Schutzvorrichtung. Ja, weil wenn ja die Temperatur hochgeht und der Widerstand dann auch nach oben geht, dann wird ja im Prinzip, dann fällt ja da was ab, Spannung, ja, dann schützt der im Prinzip, ja, der macht dicht, wenn man so möchte, ja. Also wenn der Strom, der durch den PDC fließt, erhöht wird und dadurch die Temperatur steigt, nimmt auch der Widerstand ja dann zu. Und das kann genutzt werden, um elektronische Geräte zum Beispiel vor Überhitzung zu schützen. Also wenn die Temperatur einen bestimmten Wert erreicht, steigt der Widerstand stark an, was zu einer Begrenzung des Stromflusses führt und somit zur die Wärmeentwicklung dann reduziert. Und erst wenn wieder kühler ist, lässt er wieder mehr Strom durch, dann darf wieder laufen, ja. Also werden jetzt in verschiedensten Geräten und Systemen diese PDCs verwendet, die mit Sicherheit auch viele von euch kennen. Schaltnetzteile, elektronische Komponenten, eben um Überhitzung und damit verbundene Schäden dann zu verhindern. So, und dann haben wir zum Beispiel die nächste Abkürzung, den nächsten Halbleiter, und dann gibt es nämlich den VDR. Ja, steht für Varistor oder auch Voltage Dependent Resistor. Auf Deutsch spannungsabhängiger Widerstand. Also ein elektronisches Bauteil, ja, dessen Widerstand sich mit der angelegten Spannung jetzt ändert. Also nichts mit Stromfluss und so weiter, ja. Und die Hauptfunktion von so einem VDR besteht jetzt darin, elektronische Schaltung vor Spannungsspitzen oder Überspannung zu schützen. Also bei normalen Betriebsbedingungen hat der Varistor einen hohen Widerstand. Aber wenn die an ihn angelegte Spannung einen bestimmten Schwellenwert auch wieder, wie bei der Temperatur oder die Spannung, die ich ermittle, überschreitet, zum Beispiel jetzt aufgrund von einem Blitzeinschlag oder irgendwelchen Schaltvorgängen jetzt bei euch in der Schaltung oder im Netz, meistens wird es ja bei einem Schutz verwendet, so als Schutzbeschaltung, verringert sich jetzt der Widerstand des Varistors stark und dadurch fängt jetzt der Varistor den Großteil der Überspannung ab und schützt so die angeschlossene Schaltung oder das angeschlossene Gerät vor weiteren Schäden. Ja, Blitzschutz. Merkt euch das. So, dann haben wir zum Beispiel noch die LDRs. LDRs, ja, also statt spannungsabhängig ist der folgende Halbleiter jetzt lichtabhängig, ja, also Light Dependent Resistor, lichtabhängiger Widerstand, kennt ihr auch alle. Ein LDR ist nämlich ein elektronisches Bauteil, dessen Widerstand sich in Abhängigkeit von der Lichtintensität verändert. Also basiert darauf, dass der Halbleiter, aus dem er besteht, bei Lichteinfall, wie bei so einer PV-Anlage, Photovoltaik, mehr oder weniger Elektronen freisetzt, was den elektrischen Widerstand des Bauteils jetzt auch wieder beeinflusst. Also im Prinzip sind es alles Resistors, alles Widerstände, nur dass die einen bei Widerstand, bei Spannung, die anderen bei Licht und die anderen eben bei Temperatur hoch oder runter reagieren. Alles Widerstände, und dann kann ich gucken, okay, deswegen ist es ja so wichtig, das Ohmsche Gesetz, I ist U durch R, U ist R mal I, R ist U durch I, das muss runtergebetet werden können, ja, U ist R mal I, das muss gekonnt sein, also deswegen, das erklärt man euch ja nicht in der Grundausbildung einfach nur so, sondern eben, ja, wie zum Beispiel beim LDR, jetzt haben wir ein hohes Lichtniveau, dann wird der Widerstand des LDRs jetzt gering, ja, Widerstand geht runter bei mehr Licht, bei geringem Lichtniveau, klar, dann geht der Widerstand wieder hoch. Und dann kann ich den zum Beispiel als automatische Beleuchtungssteuerung, ja, in Lampen oder Beleuchtungssystem, um die Helligkeit entsprechend den Umgebungslicht anzupassen, ja, beispielsweise. In der Fotografie brauche ich den LDR, ja, in einigen Kameras zur Steuerung von der Belichtung. Das heißt also, der merkt, okay, auch das Display bei euch im Handy, ja, das muss ja auch irgendwie reagieren, wenn ihr in einem hellen Raum seid, ja, warum der Display dann heller wird oder eben dunkler. Ja, klar, ihr könnt das manuell auch einstellen, aber wenn ihr es automatisch habt, dann muss das Ganze ja über einen Sensor laufen und dann sollte der schon so einfach wie möglich sein, weil kostengünstig, dann können natürlich die Chinesen mehr Geld für so ein neues iPhone nehmen, obwohl das einfach nur vom Display und so weiter einfach nur gut verarbeitet ist, mag ja sein, aber nur weil ich dann die Folie abziehe und höre diesen Sound, da geht einen ja einer ab und so weiter, deswegen kaufen die Dinger, ja. Nur mal so, also es gibt ja wirklich Abteilungen, die sich damit beschäftigen, damit die Folie sich genauso anhört, ja, wenn man sie abzieht von einem Display, ne? Das ist bestimmt für so ASMR-Fans, wäre das die Abteilung, also die bräuchten nicht mehr im Bordell gehen, die würden da reingehen, aber egal. Dann brauche ich so LDRs auch bei Sicherheitsanwendungen, also in Alarmanlagen oder Überwachungssystemen, jetzt zur Erfassung von Änderungen der Umgebungslichtverhältnisse, ja, oder auch in der Automobiltechnik. Kennt ihr auch, ja, also in Fahrzeuginnenräumen zur automatischen Anpassung der Instrumentenbeleuchtung, also was ihr vorne im Cockpit habt, ja, nach Umgebungslicht, weil wäre ja blöd, da knallt die Sonne rein und das Display ist dunkel, ihr könnt nichts erkennen, dann muss es ja maximal hell machen, wie erklärt, auch auf dem Smartphone, ne? Und dann gibt es zwar noch MDRs, aber ich möchte jetzt lieber mit euch, also MDRs, das sind diese Magnetic Dependent Resistor, also magnetabhängige Widerstände. Lassen wir jetzt mal außen vor, also ich könnte sau viele Abkürzungen bringen, aber ich möchte ja die Podcast-Folge zumindest halbwegs kompakt halten. Ich möchte jetzt lieber mit euch in die Netzwerktechnik reinschauen, denn oft müssen Elektroniker, sei es Betriebstechnik, Energiegebäudetechnik, Automatisierungstechnik, auch Netzwerktechnik verbauen und entsprechend auch drauf haben. Ja? Es geht nicht erst los, wenn ich das Ganze auf der Kabeltrasse verlege und dann habe ich da ein Stromkabel, 400 Volt, dann habe ich da 230 Volt und dann habe ich da meine kleinen Netzwerkleitungen, ja, meine LAN-Kabel. Nee, das geht schon, also da geht's los, klar, aber warum brauche ich denn EMV, also elektromagnetische Verträglichkeit, warum brauche ich das denn, warum muss das denn abgeschirmt sein, ja, warum muss ich denn, und jetzt geht's nämlich los. Da war zum Beispiel auch die Prüfungsfrage. Die Verwaltung eines Wellnesshotels ist vollständig digitalisiert. Aus diesem Grund wird ein schneller Internetzugang benötigt. Ja, willkommen in Deutschland, da kann ich dir nicht viel anbieten. Nennen Sie vier grundsätzliche Anbindungstechnologien, mit denen in Deutschland ein Internetzugang üblicherweise realisierbar ist. Also hier seht ihr schon, okay, üblicherweise realisierbar. Und Lösung hier ist dann zum Beispiel, haben wir DSL-Anschluss über Kupfer-Doppelader des Telefonnetzes, zum Beispiel ADSL, SDSL, VDSL. Dann gibt es Internetanbindung über das Breitband-Kabelnetz, direkter Glasfaseranschluss, wenn er denn schon da ist. Anbindung über das Mobilfunknetz, also LTE oder 5G, heißt also über Funk. Oder eben Satellitendirektverbindung. Geht auch. Auch wieder ohne Kabel, also via Wireless. Aber wir gehen jetzt mal drauf ein, auf die ganzen Sachen. Denn wir verwenden den Begriff DSL, aber wir wissen gar nicht, Alter, was steht überhaupt DSL? Das steht für Digital Subscriber Line und bezeichnet eine Familie jetzt von diesen Technologien, ja, DSL, ADSL, VDSL, SDSL, die dazu verwendet wird jetzt, Daten mit hoher Geschwindigkeit über unsere herkömmliche Telefonleitung, also über Kupfer zu übertragen. Wenn er sagt, oh, ich habe DSL. Ey, Dicker, du hast Kupferleitung, ja, weil damals in den 90ern, ich wurde, glaube ich, mal jetzt angesprochen, dass das, ich soll vorsichtig sein, was ich da sage, aber damals wurden Verträge gemacht mit der Telekom, unser ehemaliger Kanzler Kohl, weswegen Telekom hier das Monopol hat in Deutschland oder größtenteils, weswegen das hier so langsam vorangeht. Das ist nämlich nicht ein Zufall, das ist gewollt. Aber, also ich bleib dabei. Aber jetzt mal dazu zu DSL. Da gibt es nämlich jetzt diese verschiedenen Arten von diesem Digital Subscriber Line. Die ADSL, ja, das ist die, übrigens, das ist die am häufigste Form von DSL, also Asymmetric Digital Subscriber Line. Das bedeutet, dass eure Downloadgeschwindigkeit, das kennt ihr auch alle, vom Internet zum Benutzer, also zum User, und die Upload-Geschwindigkeit vom User zum Internet, also je nachdem, was für einen Weg ihr nehmt, nicht gleich sind. Denn in den meisten Fällen, wissen wir, ist die Download-Geschwindigkeit viel schneller als die Upload-Geschwindigkeit. Das heißt, es dauert saulang, ein Video hochzuladen, runterladen, ist kein Problem. Ja? Und das bedeutet ADSL. So, dann haben wir noch SDSL, das bedeutet Symmetric Digital Subscriber Line, also im Gegensatz zu ADSL, bietet SDSL symmetrische Geschwindigkeiten für Download und Upload. Ist nützlich für Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Übertragung in beiden Richtungen jetzt erforderlich ist, wie beispielsweise bei Videokonferenzen. Das heißt also, es wird schon geschaut, dass das Richtige, also SDSL, ADSL, je nachdem, also ADSL, klar, am häufigsten verwendet, auch irgendwo günstiger. Es entscheidet sich immer zwischen Daumen und Zeigefinger, was ich jetzt bekomme. Und klar, Glasfaser, schön und gut, komme ich auch gleich noch zu, wie, nur mal ganz kurz, wie das funktioniert. Nur, ihr habt das Ganze jetzt über Kupfer, baut sich ein Magnetfeld auf, Stromübertragung, Wärme und so weiter. Und bei ADSL, ich meine, was laden wir denn hoch? Ich meine, klar, als Creator machst du das, ja, als Influencer machst du das, aber als Benutzer, als Endbenutzer, da lädst du runter, da brauchst du nichts abzuladen, ja, was machst du da, lädst ein Foto hoch für, was weiß ich was, eine Mail oder so, einen Anhang lädst du hoch, okay, ja, und verschickst irgendwas, aber Download machst du viel, viel öfter, ja, wenn du die Videos auf YouTube reinziehst, wenn du dir eine Podcast-Folge runterziehst, wenn du die Dokumente runterziehst, ja, PDFs, irgendwas, ja, dann bist du mehr der Downloader, das heißt also, du brauchst ja da mehr und dann kannst du darauf verzichten, dass die beiden gleich schnell sind, sondern machst den einen sauschnell und den anderen, da kannst du sagen, okay, den drossel ich in dem Moment. Deswegen ADSL, SDSL. Und dann gibt es noch, habe ich ja gerade gezeigt, VDSL, also Very High Bitrate Digital Subscriber Line, ja, also Very High Bitrate. Sprich, es bietet eine höhere Geschwindigkeit als ADSL und ist in erster Linie für den Einsatz in städtischen Gebieten konzipiert. Ja, deswegen haben wir in der Stadt auch eine höhere Geschwindigkeit als auf dem Land. Ja. VDSL, also diese Very High Bitrate, bietet nämlich eine höhere Bandbreite, insbesondere für den Download von Inhalten. Deswegen können wir da auch eher die von 100.000er oder 250.000er Leitung und auf dem Land, da sind teilweise noch 16.000. Also ohne Spaß, wenn ihr das jetzt hört. Ich glaube, der ein oder andere ist auf dem Land, der fühlt es, wenn ich das jetzt sage. Ich glaube, bei meinen Eltern ist das auch noch so. Hier in der Stadt habe ich jetzt aktuell, was habe ich denn, 50.000, weil ich ein Geizkragen bin. Aber ich meine, ich hätte auch eine 100.000, aber wofür so halt, ne? Ich meine, die Raspelfilmchen laufen auch mit 50.000 so, also schickt schon. Nee, DSL-Verbindungen werden ja über bestehende Telefoninfrastruktur bereitgestellt und erfordern ja in der Regel einen DSL-Modem-Router, um die Internetverbindung für Computer und andere Geräte in eurem Haushalt ja dann zugänglich überhaupt machen zu können. Und die Verfügbarkeit von DSL hängt eben auch 142, die ABCS der Elektrotechnik. Sorry, ich habe da was verdrückt. Und zwar, pass auf, wir haben ja die Sache, das muss ich gleich mal schneiden, hier sind wir, okay. Also die Verfügbarkeit von DSL hängt ja von der Entfernung zum nächsten Vermittlungsknoten und dem Zustand der Telefonleitung ja ab. So, und da muss man eben schauen, okay, VDSL, ADSL, SDSL, ihr habt jetzt den Unterschied. Man sollte es mal gehört haben, ja. Gut, Glasfaser ist, wie wissen wir ja alle, diese Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungstechnologie, bei der ja die Daten in Form von Lichtsignalen durch dünne Glasfaserkabel jetzt übertragen werden. Und hier ist ja eine grundlegende Erklärung. Diese Lichtübertragung, also Glasfasern bestehen ja aus dünnen, flexiblen Glasdrähten, die Lichtsignale durch Totalreflexion leiten können. Also das Lichtsignal in Form von Laserlicht oder LED erzeugt, werden durch die Glasfaserkabel geschickt, dann wird das am Ende wieder empfangen, aufgeschlüsselt und das Lichtgeschwindigkeit, wissen wir, ist verdammt schnell. So viel nur mal ganz kurz Glasfaser so am Rande. So, und dann war zum Beispiel auch die Frage, im internen Netzwerk des Hotels werden die nachfolgenden Abkürzungen häufig verwendet. Nennen Sie die ausgeschriebenen Begriffe. So, und da kommt dann sowas wie LAN, WAN, WLAN, VPN, also VPN. Und was bedeutet das eigentlich alles? Ja, habt ihr LAN, bedeutet Local Area Network. Also das Netzwerk, das auf begrenztem Raum wie in einem einzelnen Gebäude, Campus oder Büro existiert. Ja, zum Beispiel bei euch im Zimmer, bei euch im Haus, bei euch in der Bude, bei euch auf der Etage. Dann gibt es das WAN, Wide Area Network. Also ein Netzwerk, das über einen weiten Bereich verteilt ist, kann mehrere Standorte, Städte oder sogar Länder umfassen. Deswegen wide, das andere ist nur local. Dann haben wir das Wireless Local Area Network. Also drahtlose Variante des LANs, des Locals, bei dem ihr eben eure Smartphones über Funkverbindung miteinander verbunden werden können. Also mit dem nächsten Router, kennt das ja in der Stadt. Oder woran erkennt man, dass eine Frau eine Ho ist? Ja, das erkennt man daran, dass sie überall in der Stadt WLAN hat. Aber gut, dann haben wir VPN, also Virtual Private Network, ja, also private, sichere Verbindung über ein öffentliches Netzwerk, wie eben das Internet. Ja, das heißt, ihr müsst schon irgendwie Internetverbindung haben. Und da wird zumeist von Firmen beim Homeoffice genutzt, um eine verschlüsselte Verbindung zwischen eben dem Homeoffice-Standort und eben dem Firmennetzwerk herzustellen. Ja, damit ich im Prinzip über Firmennetzwerk arbeiten kann, weil ich da wichtige Dokumente abarbeiten muss, Excel-Tabellen runterladen muss. Und das soll ja, ich soll ja im Homeoffice arbeiten, dann brauche ich VPN. Klar, die Verbindung ist nicht das Allergeilste, also so schnell ist es auch nicht, weil VPN eben muss verschlüsselt werden. Es ist wie mit dem Tor-Browser auch. Ihr wollt ins Darknet, dann müsst ihr fressen. Ist einfach so. Okay, dann habt ihr zum Beispiel einen Router in der Prüfung. Ja? Also an der Rezeption des Hotels steht ein moderner Router, kriegt ihr eine Abbildung. Beschriften Sie die gezeigten Anschlüsse des Routers mit deren Funktion. Und nennen Sie Beispielgeräte, die am jeweiligen Anschluss angeschlossen werden können. So, und da habt ihr zum Beispiel DSL, ja, DSL, also der zweidrahtige DSL-Leitung, die kommt ja dann da rein. Dann habt ihr FON. FON ist eine Abkürzung für Telefonfunktion. Also in einigen Telefon- oder Telefonanlagen wird ja FON als Abkürzung für Funktion verwendet. Das könnte sich auf eine Taste am Telefon beziehen, die bestimmte Funktionen wie Konferenzschaltung, Anrufweiterleitung oder ähnliches repräsentieren kann. Ja? Also kennt ihr diese Conftels, diese Konferenztelefone, die dann mitten im Raum stehen und dann müssen die eben diesen FON-Anschluss haben, ja, damit eine Telefonkonferenz stattfinden kann. FON könnte aber auch auf Voice over IP, also Stimme über Internetprotokoll, hinweisen. Also Voice over IP ermöglicht ja die Übertragung von Sprache über das Internet und bestimmte Telefonanbieter oder Gerätehersteller können den Begriff FON verwenden, um eben Voice over IP-Dienste oder Produkte zu kennzeichnen, sage ich jetzt mal. Ne? WAN haben wir ja geklärt. Wide Area Network. Und dann habt ihr noch an so einem Router ja auch den USB-Anschluss. So, Leute. Und jetzt passt mal auf, Leute. Ich glaube, ich wette, ihr wisst nicht USB. Was bedeutet denn USB? Ja, ihr benutzt es alle. USA, ja, okay. United States of America, ja, okay. USB, ja, das Nachbarland. Nein, Leute, USB. Also auf Universal Serial Bus oder universeller serieller Bus. Ja, also es handelt sich um eine branchenweiten Standardschnittstelle für die Verbindung jetzt vom Computer zu den Peripheriegeräten. Ja, Drucker, Kamera, Festplatte, Tastaturen, Mäuse, Smartphones. Ja, also es ist dieser Standard, so wie jetzt ja ab 2024 auch USB-C, ja, also universeller serieller Bus, ja, serielle Übertragung, eins nach dem anderen, ja, seriell, dass wir diesen Anschluss da haben. Ja, sie benutzen es tagtäglich, aber keiner fragt sich so, universeller serieller Bus, ne, so eigentlich Universal Serial Bus, USB hat der USB, ja, ne, Leute, habt das mal gehört. Ich meine, ein Elektroniker muss es schon kennen können, muss auch mal sagen können, was bedeutet denn ein serieller Bus, oh, Bussysteme, da geht das alles hin, Leute, ja, also deswegen, ihr merkt schon irgendwo, wie genial unsere, ja, Elektroniker sein müssen. Da geht's nicht einfach nur um 3-4 Kabel ziehen, ein paar Sicherungen reinknallen und dann mit Quick Connect alles festmachen, sondern es muss mehr gekonnt sein einfach, ja, also der Kopf von einem Elektroniker, der ist auch nicht nach Feierabend aus, weil ich fühle das, wenn einer sagt, okay, ich will jetzt irgendwie die Anlage, die gebe ich jetzt an den Kunden ab, okay, hoffentlich läuft alles, hoffentlich, das darf nicht. Also je nachdem, wie viel, klar, irgendwann ist man da ruhiger, weil man dann hat da immer die Erfahrung, aber trotzdem, Leute, man sagt ja auch nicht mehr, der Schaltschrank ist der Schaltschrank, so ist mittlerweile eine Technikzentrale, weil da ja auch ein Router drin ist und da wird auch eben genauso auf LAN, WAN, USB und so weiter geachtet, ja. Aber ich möchte euch jetzt nicht weiter quälen, damit ihr es mal gehört habt. Ja, es soll es nämlich jetzt auch gewesen sein mit so ein paar, ich sag mal wenigen. Es waren schon einige, aber es sind doch, kommen noch einige dazu. Die wichtigsten, mit den wichtigsten Abkürzungen, die jeder Elektroniker kennen und können sollte. Solltet ihr jetzt aber jetzt noch Fragen haben oder Anmerkungen zu dieser Folge, sagt, ey, bring doch nochmal einen zweiten Teil. Hier hast du nochmal 6, 7 Abkürzung, erklär doch mal dazu was. Oder was hältst du davon, ja? Dass ich vielleicht nochmal einen zweiten Teil dazu mache, könnt ihr mich gerne mal bei meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de anschreiben. Findet ihr das Kontaktformular, findet ihr aber auch weitere Infos rund um meinen Podcast. Auch zum Beispiel den Linktree mit dem Downloadbereich. Könnt ihr mir gerne schreiben. Wie gesagt, ich antworte euch innerhalb der nächsten 7 Tage, dass eure Podcast-Folgenwunsch dann vielleicht dabei ist. Gibt es ein Video dazu, vielleicht auch noch ein Kurzvideo. Ich entschuldige mich und dann, ja, heißt es nämlich weiterhin, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Bleibt gesund, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Giancarlo, der Teacher, und der Elektrotechnik-Podcast verabschieden sich. Haut rein!
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.